ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Mein heutiger Gast ist für mich und hoffentlich auch für Sie ein ganz besonderer Gast. Für Sie, weil er in den USA als Videoclip- und Werbefilmregisseur Karriere gemacht hat. Auch hat er in Hollywood Spielfilme gedreht. Sie werden also spannende Geschichten über die Spice Girls, Elton John, Arnold Schwarzenegger, Ridley Scott und viele andere große Stars hören. Mit denen hat er gearbeitet. Ich will Ihnen aber auch verraten, warum mein Gast für mich was Besonderes ist. Es war noch nie jemand in meiner Sendung, den ich so lange kenne, denn wir sind als Kinder zusammen in die Schule gegangen. Hallo und herzlich willkommen, Markus Nispel.
Ja, grüß Gott, hallo.
Markus, wie lange kennen wir uns? Kann man das ausrechnen?
Oh, na, ich kann nicht rechnen. Du bist gut mit der Mathematik.
Da reden wir nachher noch drüber, warum du nicht rechnen kannst. Also es sind ungefähr 50 Jahre, Markus. Du bist in einem Reihenhaus in Frankfurt-Zeilsheim aufgewachsen. Hast du manchmal, wenn du mit den größten Stars da am Set unterwegs warst, gestaunt, wie weit man es als Zeilsheimer bringen kann?
Über sowas mache ich mir eigentlich nie Gedanken. Aber es ist immer lustig, nach Haus zu kommen nach langer, langer Zeit. Ich war immer, die längste Zeit war 15 Jahre, wo ich nicht zu Hause war. Und ich erinnere mich, als ich kam zurück nach Zeilsheim und ich wollte meine Eltern überraschen. Und die waren natürlich nicht zu Hause. Und dann bin ich übers Gartentor gestiegen und habe gedacht, das ist so klein. Ich dachte immer, das wäre so hoch gewesen. Und alles war irgendwie viel, viel kleiner, als ich es mir vorgestellt hatte.
Markus, zähl mal auf, wo du überall zu Hause warst. Zeilsheim, dann habe ich gelesen, Gundershausen in der Nähe von Darmstadt, als
Richtig,
du da studiert
bin
hast.
Ich zur Kunstschule gegangen.
Und dann?
Dann habe ich ein Stipendium bekommen, das hat mich nach Amerika gebracht. Da war ich in New York für viele Jahre. Und dann bin ich nach Los Angeles, des Films wegen. Und dann, als mir das alles zu bunt wurde, habe ich mir meinen lang gehegten Wunsch, auf einer Insel in der Karibik zu wohnen, in Erfüllung gebracht.
Du sprichst mit so einem leichten Ami-Akzent. Kannst du eigentlich noch Hessisch? Kannst du noch ein bisschen babbeln?
Ein bisschen kann ich babbeln.
Denkst du auf Englisch?
Das weiß ich nicht. Ich denke in Bildern hauptsächlich. Aber was merkwürdig ist, ist, wenn ich Englisch spreche, habe ich einen deutschen Akzent. Aber wenn ich Deutsch spreche, habe ich nicht unbedingt einen englischen Akzent. Ich höre mich dann irgendwie nur schwierig
meinst
an.
Meinst du? Also ich höre schon einen ordentlichen Ami-Akzent bei dir durch.
Hört sich Englisch an? Ich habe immer das Gefühl, mein Mund bewegt sich nicht. Markus. Wenn ich jetzt Wasser trinken würde, würde es mir so aus den Mundwinkeln runterlaufen.
Also wir werden Wasser trinken heute in den nächsten 2 Stunden und wir werden einiges erleben mit Markus Nispel, was Markus an den genannten Orten für Menschen getroffen hat. Und über seine Videoclips, Werbefilme und Hollywood-Produktionen reden wir in dieser Sendung. Markus Nispel ist heute mein Gast. Ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden.
Super.
Und Finger weg vom Wasser, ne?
Okay.
Auch die größten Stars haben mal klein angefangen. Heute ist es oft so, dass die Kinder von Stars automatisch auch zumindest Celebrities oder prominent werden. Mein heutiger Gast hat es bis nach Hollywood geschafft, von Zeilsheim aus, ohne berühmte Eltern. Markus Nispel hat Musikvideos gedreht für Elton John, George Michael, Cher und viele, viele mehr. Er hat eine Firma zusammen mit Ridley Scott aufgebaut. Die meiste Zeit seines Lebens hat er in New York und Los Angeles gelebt. Aber wir gehen jetzt erstmal dahin zurück, wo alles angefangen hat. Nach Hessen, in den Westen Frankfurts, nach Zeilsheim. Markus, du hattest ein Baumhaus in Zeilsheim. Was hast du gesehen, wenn du aus deinem Baumhaus damals rausgeschaut hast?
Das war so eine Siedlung, die wurde nach dem Krieg gebaut. Da gab's sehr, sehr wenig Kinder übrigens und daher, meine Eltern haben mir den Keller so zugerichtet, dass ich mich da aufhalten kann. Und das war dann so mein Hobbykeller und da habe ich viel gezeichnet, viel gemalt, viel gebastelt, immer was mit den Händen gemacht.
Wenn du auf unsere Kindheit zurückschaust, Markus, wir kennen uns wirklich schon viele, viele Jahre. Mein Bruder und ich, wir waren kleine Rabauken, mein Bruder natürlich mehr als ich. Was warst du?
Ich war sehr, sehr, sehr schüchtern. Ich habe halt keinen älteren Bruder gehabt, das macht immer einen großen Unterschied. Und ich erinnere mich, wir waren ja damals Fahrschüler, hieß es. Wir sind dann in Niedernhausen zu so einer Schule eingefahren worden. Und es war für mich wie ein Albtraum. Da wurde viel gebullied und alles. Und da muss ich mich heute noch für bedanken. Ihr habt mich immer gut beschützt, du und dein Bruder. Ihr wart so meine Bodyguards.
Ich erinnere das ganz anders, Markus. Ich habe das Gefühl, dass gut mein Bruder mich auch geschützt hat. Und wenn du das so erinnerst, dann freut mich das natürlich. Du warst ein Außenseiter. Geek, sagt der Amerikaner. Ist das richtige Wort dafür?
Ja.
Erklär doch mal, was ein Geek ist.
Oh, ein Geek ist einer, der vielleicht gern was macht. Ich erinnere mich, als ich von der Schule dann wegging und nach Höchst an die Schule ging, ins Gymnasium, so die Wochenendbeschäftigung von den Mitschülern war, Bier zu trinken, rauchen, das war nicht meine Szene. Da war ich nicht gern dabei. Und ich war dann weiterhin im Hobbykeller und hab rumgewurschtelt.
In diesem Hobbykeller gab es eine große Spielzeugeisenbahn. Ich erinnere mich, eine große Platte mit einem Spielzeugland drauf. Mit der Eisenbahn hast du eigentlich kaum gespielt. Was hast du mit dieser Platte gemacht?
Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe versucht, Züge zu entgleisen oder die Finger auf die Züge drauf getan, dass sie dann dagegen fahren. Und mein Vater hat gesagt, ah, mach das nicht, so spielt man damit nicht. Er ist hier im Krieg aufgewachsen, da hat er sowas wahrscheinlich selbst nicht gehabt und war dann sehr penibel mit so Sachen. Er hat sich ja auch Spielzeuge dann später geleistet als Mann, die er als Kind nicht haben konnte. Aber damit wurde nicht gespielt, das waren irgendwie so Anschauobjekte. Und ich wollte natürlich das ganze Ding hochjagen. Und dann, was ich gemacht habe, mir hat es gefallen, daran rumzuschrauben. Dann habe ich Vulkane gebaut. Also es war nicht das Schwarzwaldhäusi oder sowas, was man normalerweise für die Märklinbahn baut. Aber ich habe viele Dioramen gebaut und die wollte ich dann am Ende auch hochsprengen. Und das habe ich dann gefilmt und habe dann meinen ersten Film gemacht. Übrigens mit dem Pfadfinderverein. Und Pfadfinderverein ist auch was für Geeks.
Reden wir gleich noch drüber über den Pfadfinderverein. In Frankfurt gab es ein großes Kino, das Royal. In welcher Straße heißt das noch?
Im Royal, was auf der Zeil, da habe ich Krieg der Sterne gesehen.
Genau, wollte ich gerade fragen. War das so für dich so ein Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, diese Art von Film, Krieg der Sterne, hast du da gesehen, Odyssee 2001 im Weltraum, wo du sagtest, das würde ich gerne machen. Also ich meine, mit deinen Fantasien da Vulkanausbrüche zu spielen mit der Eisenbahnplatte des Vaters, das ist ja schon auch irgendwie sowas Besonderes. Macht ja nicht jedes Kind.
Für mich ein guter Tag an einem Wochenende war, mich in den Zug zu setzen, in die S-Bahn und ins Kino zu gehen, mir dann die Soundtrack zu kaufen, zu McDonald's zu gehen. Das war so meine kleine Welt. Ich habe so eine Tunnelvision von Amerika da gehabt und Kinofilm. Mehr oder weniger Traumwelt. Eine Welt, die Deutschland eigentlich gar nicht entsprach, aber ich dann irgendwie gefunden habe. Das ist interessant, wenn ich jetzt nach Deutschland zurückkehre, vor allen Dingen mit meinen Kindern zum Beispiel, und ich möchte ihnen Deutschland zeigen und dann auf einmal, ich zeige ihnen die Altstadt in Höchst, die habe ich damals als junger Mann, als Kind überhaupt nicht wahrgenommen. Die existierte für mich nicht. Das war so eine Welt von meinen Eltern oder Großeltern, die ich gar nicht kannte.
Der Video- und Spielfilmregisseur Markus Nispel ist heute mein Gast im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Markus Nispel, der Werbefilm, Videoclip und Hollywood-Regisseur, ist heute im hr1 Talk zu Gast. Wir haben über deinen Vater gesprochen. Markus, was war er von Beruf?
Er war Werber, Grafiker, hat Architektur studiert, konnte gut zeichnen und hat dann in der Werbung gearbeitet.
In einer amerikanischen Agentur.
J. Walter Thompson.
Die Nähe zu Amerika. Das heißt, ihr wart schon auch zu Hause schon, ja, heute würde man sagen, Amerika-affin. Damals hätte man gesagt, da gab es einiges aus den Staaten.
Das ist amerikanisiert.
Ah, amerikanisiert. Dein Vater hat an einer entscheidenden Stelle deines Lebens etwas getan, wo viele Väter gesagt hätten, so geht's nicht. Du hast mit den Pfadfinderfreunden mit 15 deinen ersten Film gedreht, Markus. Dein Vater hat dich machen lassen, obwohl die Schule darunter gelitten hat.
Ja, ich schiebe auf meine Eltern natürlich immer gerne alles, was falsch an mir ist. Aber damals hat er was gemacht, was im Nachhinein mir sehr imponiert. Es war ganz klar, es ging mir nicht gut in der Schule. Ich habe einige Schwächen da gehabt. Und als ich dann so seine Super-8-Kamera entdeckt habe und dann mit meinem Pfadfinderverein Filme geschossen habe, ein Film, ist irgendwie so ausgeufert. Und meine Mutter hat ihm ganz klar gemacht, wenn ich das jetzt so weitermache, dann bleibe ich wieder sitzen. Und ich sage wieder. Und ich weiß gar nicht mal, ob das das zweite oder das dritte Mal war. Aber es sah wieder ziemlich happig aus. Und er hat gesagt, lass ihn machen. Der lernt mehr, den Film zu schießen mit seinen Freunden, als er in der Schule lernen kann.
Ganz kurz, wir haben schon von deiner Vorliebe für Vulkanausbrüche und Katastrophen gehört. Der Pfadfinderfilm Zombies in Zeitsheim oder?
Welt in Panik hieß der.
Ja. Welt in Panik. Habe ich mir fast gedacht. Auch ein Lehrer hat dich unterstützt damals. Mathematik war für dich der Albtraum. Was hat dieser Lehrer für dich getan?
Interessanterweise war es mein Mathematiklehrer. Seine Aufgabe war, aufzupassen bei der Schülerzeitung, die ich damals herausgegeben habe, dass wir jetzt nicht von den Anarchisten oder Kommunisten infiltriert werden. Da waren wir weit von weg. Der Hauptgrund, warum ich die Schülerzeitung machen wollte, ist, weil ich meine eigenen Zeichnungen, Karikaturen reinmachen wollte. Ich wollte immer Karikaturist werden. Das war mein großer Traum. Ich hatte mir nie vorgestellt, selbst sogar in der Werbung zu arbeiten oder als Regisseur. Das war mir noch gar nicht im Sinn. Und dann habe ich auch diese kleinen Filme gemacht. Und es hat ihm gefallen, dass aus der Null-Bock-Generation einer wenigstens da war, der gerne Sachen auf die Reihe gestellt hat mit seinen Freunden, mit seinen Mitschülern. Und da hat er mir immer so, das hieß damals Anwesenheitspunkt gegeben, dass man halt nicht sitzen bleiben musste wegen der Mathematik.
Dyskalkulie heißt, glaube ich, das Fachwort für das, was du nicht kannst, nämlich du hast irgendwie eine Rechenschwäche, also tatsächlich auch von einem Psychologen diagnostiziert, oder wer hat das diagnostiziert?
Ja, aber damals gab es das nicht, da gab es kein Wort dafür, du warst einfach nur Düsch. Du warst Düsch und Legasthenie gab es, aber Legasthenie mit Zahlen, das war nicht anerkannt.
Ja, aber es war dann tatsächlich so, dass du heute noch Probleme hast mit Telefonnummern zum Beispiel.
Und ich weiß meine Telefonnummer nicht, ich weiß meine Hausnummer nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel fliege, ich kann die Anzeigetafel nicht lesen. Da sage ich immer, ich habe meine Brille zu Hause vergessen und lasse mir von jemandem vorlesen.
Du bist dann in die Werbung auch reingeraten mit deinen Zeichnungen, mit deinen Ideen. Stimmt es eigentlich, dass du schon mit 16 in der Werbung hättest mehr verdienen können als dein Vater?
Ich habe gute Preise für Storyboards bekommen. Ich konnte immer zeichnen und ich konnte mich gut mit Bildern ausdrücken. Ob das jetzt meine eigenen Bilder sind oder Bilder von anderen. Ich habe Bilder verstanden und Bildsprachen verstanden. Mit dieser Dyskalkulie, das ist halt dann ganz unangenehm aufgefallen, als ich in die Oberstufe kam und einen neuen Lehrer bekam. Und dann wurde ich sofort entlarvt. Und das war sehr, sehr unangenehm. Und ich bin noch von der Schule geflogen.
Wir reden gleich noch drüber, über diese Episode in deinem Leben, weil du hattest schon dann auch die Möglichkeit zu studieren ohne Abitur. Wie das geht, verraten wir gleich. Wie aus Markus Nispel, dem Werber, dann der erfolgreiche, mit MTV Awards ausgezeichnete Regisseur wurde, das erzählt uns Markus in der nächsten halben Stunde. Sie können den hr1 Talk übrigens auch als Podcast hören. Sie finden uns in der ARD Audiothek und auf hr1.de. Heute mit Markus Nispel und Klaus Reichert. Markus Nispel hat bei 250 Musikvideos Regie geführt. Er hat mit Elton John gearbeitet, Bryan Adams, den Scorpions und auch mit Herbert Grönemeyer. Wie viel MTV Awards hast du im Schrank, Markus?
Ich achte nicht so viel drauf. Ich glaube, 8 verschiedene.
Ich habe aus dieser Liste deiner Videos Songs ausgesucht, die wir spielen, und würde gerne mehr über diese Videos dann auch erfahren, die weltweit Millionen Menschen gesehen haben. Zum Beispiel Wet, 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 Love is All Around. Richtig berühmt wurde dieser Song durch den Film Für Hochzeiten und ein Todesfall. Man sieht die Band in dem Video, alles in blauem Licht, und man sieht Hugh Grant, Andy McDowell. Wie hast du den Film in das Video eingebaut damals?
Ich glaube, da wurde einiges eingebaut. Das Konzept, man muss ja immer die Band an Konzept verkaufen. Das Konzept war, dass für viele Musiker ist es, zu einem Musikvideodirektor zu gehen, wie zum Zahnarzt gehen zu müssen. Weil ihre erste Erfolgserlebnisse waren immer Live-Auftritte. Und jetzt Schauspieler sein zu müssen von der Kamera, liegt ihnen natürlich gar nicht. Und gerade Wet, Wet, Wet war so eine sehr herkömmliche, im positivsten Sinne des Wortes, unplugged Rock'n'Roll Band. Und ich wollte irgendwie den Kontrast zeigen, dass sie halt jetzt mit Musikinstrumenten spielen, also ganz, ganz konventionell. Aber dann habe ich festgestellt, ich habe erfahren, dass man auf Blätter von Papier mehr oder weniger Video haben kann. Und es kam mir dann natürlich gerade recht, die Technologie für Musikvideo, in denen ein Film eingebaut werden muss.
Das Video wurde 78 Millionen Mal angeschaut.
Oh wow.
Auf YouTube habe ich nachgeschaut. Viele, viele Millionen Male mehr noch bei MTV und auf anderen Musikkanälen weltweit. Verdient man da als Regisseur noch mit oder verkauft man alle Rechte an die Plattenfirma?
No, wir bekommen überhaupt nichts davon.
Hier kommt Love is All Around. You know I love you, I always will. Über die Karriere meines heutigen Gastes als einer der erfolgreichsten Videoclip-Regisseure der 80er und 90er Jahre reden wir gleich noch. Der Regisseur Markus Nispel ist bei uns im Talk zu Gast. Markus, Schule war nicht so deins, das haben wir eben schon gehört. Wie kommt man zum Studium ohne Abitur?
Es war schlimm. Wie gesagt, ich habe Dyskalkulie und ich bekomme es mit den Zahlen nicht hin. Und als es dann rauskam, ich war da kurze Zeit berühmt. Das kam durch alle Zeitungen und durch alle Kanäle. Aber das war nicht der arme Junge, der hat Dyskalkulie, wie kann man ihm helfen? Sondern was ist falsch mit unserem Schulsystem, dass so eine Pfeife in der 10. Klasse überhaupt sein kann?
Ja, natürlich.
Und ich hätte es jetzt Ich hätte jetzt ein Jahr zurückgestuft werden können, die hättest mich 3 Jahre zurückstufen müssen und ich hätte es immer noch nicht hingekriegt. Und es war halt ziemlich allen klar. Aber ich war gut mit Bildlichen, aber ich habe mich nicht so reingekniet wie in der Zeit, weil ich habe festgestellt, ich muss mich wirklich drum kümmern, um einen Blumentopf damit zu gewinnen.
Also du machst dich natürlich jetzt deutlich kleiner, als du wirklich bist. Du hast über eine Begabtenprüfung dann eine Aufnahmeprüfung an der Fachhochschule machen können und die haben dich genommen da.
Ja, also jedes Jahr stellen sich da hunderte von Schülern vor und dann werden 2 Klassen davon rausgefiltert. In jeder Klasse sind vielleicht so 20 drin. Von den 40 muss man sich dann am besten profilieren.
Du hast aber nur 2 Jahre dann in Darmstadt studiert, in Gundershausen gewohnt,
ja.
Bist dann über ein Stipendium nach New York gekommen. Deine Eltern zu Hause in Salzheim, die waren ja nicht reich. Wovon hast du gelebt in New York?
Ich habe mich immer selbst ernährt, weil bereits als 16-Jähriger habe ich angefangen, in der Werbung zu arbeiten. Ich fand es einfach toll, dass es da was gab, wo man singen und reimen und malen konnte und zeichnen konnte und konnte dafür Geld bekommen. Und ich habe dann Storyboards gemacht, bekommt man 20 D-Mark waren es damals noch, pro Bild. Für so einen Spot muss man 30 Bilder malen und das habe ich dann andauernd gemacht und da kam das Geld irgendwie rein. Das Gleiche, als ich dann nach Amerika kam, habe mich dann sofort als Stipendiat, als undankbar erwiesen und habe mich bei der nächsten Werbeagentur vorgestellt. Aber davor mein erstes Gespräch, mein erstes Interview war bei Mad Magazine auf Madison Avenue.
Aber nicht mit Alfred E. Neumann.
Der stand da in der Lobby aus Bronze.
Es gab damals in der Werbung in New York einen berühmten Mann und der hieß, und das ist jetzt kein Scherz, wir haben über Salzheim und über Gundershausen gesprochen, dieser
Gib
Mann.
Gib den Namen nicht weg. Gib den Namen nicht weg. Ich erzähle dir die Geschichte.
Okay, dann machen wir einen guten Cliffhanger jetzt, wie dieser Mann hieß und wer er war. Dazu gleich mehr. Markus Nispel ist heute mein Gast im HR1 Talk. Ein Junge aus Frankfurt-Salzheim spielt in den 80er Jahren in der Werbeszene in New York ganz oben mit und wird dann ein berühmter Videoclip-Regisseur. Markus Nispel ist heute mein Gast im HR1 Talk. Markus, dieser Mann, wie hieß der, dieser Werber?
Ich sag dir, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich war bereits ein Jahr in New York. Ich habe immer noch keine Arbeitsgenehmigung gehabt. Mein Geld ist ausgelaufen. Ich habe mein Ticket verspielt bereits nach Deutschland zurück. Und war eingeladen zum Art Directors Club. Und wurde jemand geehrt. Der war über viele, viele Ecken sogar ein Boss von meinen Eltern noch. Sein Name ist Steve Frankfurt.
Stefan Frankfurt hieß
Stefan Frankfurt.
Salzheim, Gundershausen, Stefan Frankfurt.
Und ich war auf dem Art Directors Club und auf einmal ist einer da im Anzug neben mir und wir unterhalten uns. Und er sagt, wo bist du her? Ich sage, ich höre einen Akzent. Ich sage, ich bin aus Deutschland. Oh, wo in Deutschland? Ich sage, Frankfurt. Sagt er, oh, mein Name ist Frankfurt. Da habe ich festgestellt, dass er dieser Stephen Frankfurt ist, der an dem Tag geehrt wurde im Art Directors Club
Großer Hall Star. Of Fame. Art Directors Club ist sowas wie der Berufsverband der Werber, wo man dann letztendlich sich auch gegenseitig Preise verleiht, was man in den Staaten ja gerne tut. Kommen wir später noch zu. Du hast in der Werbeagentur aber auch schon für das Kino gearbeitet. Du hast Kinofilme, du hast die Trailer geschnitten und die Vorspänne. Warum wurde das in New York gemacht? Und nenn doch mal ein paar Filme, an denen du mitgearbeitet hast.
Well, Stephen Frankfurt wurde mein Mentor und er hat mir dann den Job verschafft. Das war eine Company, die hat Werbung für Filme gemacht. Wir waren in New York, wie die meisten Werbeagenturen zu der Zeit, aber für große Filme, die kamen dann von Los Angeles, von Hollywood nach New York, um sich ihre Kampagnen machen zu lassen. Da habe ich das Privileg gehabt, für die größten Direktoren dieser Zeit arbeiten zu können.
Also hast den Trailer geschnitten und den Vorspann für Dirty Dancing?
Zum Beispiel. Im ersten Monat, wo ich dort gearbeitet habe, habe ich für Steven Spielberg gearbeitet, James Cameron, Aliens, Brian De Palma, Ivan Reitman, die ganzen großen Direktoren.
Die Hard, glaube ich, hast du
auf gemacht. Auf Die Hard habe ich gearbeitet.
Lethal Weapon. Du hast für diese berühmten Regisseure gearbeitet. Jetzt, wie war das für dich? Markus aus Salzheim sitzt vor Steven Spielberg, vor Coppola, vor diesen berühmten Leuten, die du gerade aufgezählt
hast. Ich konnte sehen, dass sie sterblich sind und die gleichen Zweifel haben, wie wir sie so an den Tag legen und sich das auch alles irgendwie so zusammenbasteln mussten.
Wir machen einen großen Schritt weiter in die Musikszene. Dann kam MTV und dann kam dieser Markt, dass auf einmal unheimlich viele Musikvideoclips produziert werden konnten. Musiker erzählen uns hier im Radio oft die Geschichte, dass sie das erste Mal wirklich gewusst haben, jawohl, jetzt bin ich angekommen, wenn sie ihre Musik irgendwo im Radio mal gehört haben. Wie war das bei dir? Der erste wirkliche Hit, den du produziert hast, auch als Video, war CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Diesen Song, der wurde natürlich auch unendlich im Radio gespielt. Nun hast du ja mit dem Radio nicht viel zu tun gehabt damals. Wo hast du das Video das erste Mal gesehen?
Wir waren auf Times Square im Taxi, meine Produzentin und ich, stecken geblieben im Verkehr. Und aus jedem Yellow Cab, aus jedem Taxi um uns herum, die ganzen gelben Taxis in New York, kam der Song raus. Und dann haben wir hochgeschaut auf diesen großen Trinitron, dieser riesenhafte Sony-Monitor, der dort ist. Da spielte dann der Video. Es hieß dann, ihr habt den Song gehört, hier der Video. Und das war meine Premiere von meinem ersten Musikvideo.
Wir spielen jetzt einen Song, zu dem hast du auch das Video gedreht. Dieser Song war ein Welthit, All for One, I Swear. Vier Jungs in der Großstadt und dann schmachten sie ein Mädel an. 15 Millionen Menschen haben diesen Clip allein bei YouTube gesehen. Hier kommt I Swear. I swear by the moon and the stars. Mein heutiger Gast hat zu vielen Songs, die wir hier in HR1 spielen, in den 90er Jahren die Videoclips gedreht. Ich nenne mal ein paar Namen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Bryan Adams, Elton John, Cher, George Michael, Joe Jackson, LL Cool J, The B-52s, Janet Jackson, Herbert Grönemeyer, Nina Hagen und viele, viele mehr. Ich habe mal nachgezählt, Markus. Allein im Jahr 1993 hast du 18 Clips gedreht. Wie lange braucht man für einen Clip?
Ich habe viel, viel mehr Clips gedreht als 18, weil das ist nur, was wir auf der IMDb haben.
Was ist das? Das ist so eine Plattform, wo man sieht.
Ja, ich erinnere mich, ich habe einmal in einem Monat allein 8 Musikvideos geschossen.
Das heißt, man braucht für den Dreh 1 bis 2 Tage?
Ja, und du musst halt durch die Nächte durcharbeiten. Okay. Das war ziemlich verrückt.
Für die Fugees hast du auch gearbeitet?
Ja. Ready or not, here I come, you can't hide.
Die Fugees in den 90ern, Megastars. Wie erinnerst du dich an diese Zusammenarbeit?
Sie haben gerade ihren ersten Hit gehabt und haben dann auf einmal viel Geld bekommen für ihr zweites Video, was ich dann für sie drehen sollte. Und die haben mir mehr oder weniger jeden Kinofilm, den sie je gesehen haben, vorgebeten. Hauptsächlich James-Bond-Filme. Und das wollten sie alles machen. Das Problem war, nichts davon, was sie machen wollten, konnten sie machen. Die konnten zum Beispiel nicht schwimmen. Oder
so einfach sind die Dinge manchmal. Keine Unterwasserszene.
Oder Motorradfahren und alles, was dazu gehört hat, um das Video zu machen. Es war also dann doch noch ziemlich schwierig, mit Stuntleuten das alles so aussehen zu lassen.
Ein Deutscher wird zum Star hinter den Kulissen der MTV-Welt und dann klingelt das Telefon und lauter berühmte Leute wollen was von ihm. Wer damals alles bei Markus Nispel angerufen hat, darüber reden wir in 5 Minuten. Elton John war auch dabei.
Ja.
Wir haben damals alle MTV geguckt und ohne es zu wissen die Filme eines deutschen Regisseurs angeschaut. Markus Nispel gehörte zu den begehrtesten Regiegenies der MTV-Ära. Wir hören mal rein in ein paar Songs, für die Markus die Videos gedreht hat. Ronan Keating, Bryan Adams und Melanie C. und die Spice Girls. Du drehst einen Clip nach dem nächsten, hast eine eigene Firma und dann klingelt das Telefon und Ridley Scott, der Regisseur von Gladiator, Blade Runner, Thelma & Louise, ist am Apparat. Was wollte Ridley Scott von dir?
Jeder weiß, dass ich großer Ridley Scott-Fan immer war, auch von seinem Bruder. Und in meinem Kinderzimmer hängen natürlich das Alien-Poster und das Blade Runner-Poster. Und als er dann angeblich bei mir angerufen hatte, habe ich natürlich gedacht, das wäre ein Gag. Und dann gesagt, who the F? are you? Wer ist das jetzt? Wer erlaubt sich den Scherz? Und dann höre ich den Akzent und ich sehe, ja, so eine Frage, Ridley.
Ridley und Tony Scott galten in Hollywood als schwierig, zwei verschrobene Engländer und ein deutscher Geek. Wie seid ihr klargekommen?
Ich weiß nicht, wie verschroben sie sind. Ich glaube, die kamen von einer Sippschaft, die mir sehr nahe war. Das waren Europäer, die viel Commercials gemacht, die viel Werbefilme gemacht haben, aber sich dann in Hollywood auf amerikanische Genrefilme eingelassen haben. Wir können euren Monsterfilm machen, aber der sieht ein bisschen anders aus, als wie ihr das normalerweise macht. Und dann haben wir so Referenzen gehabt, die kamen mehr von Degas und Rembrandt als von einer amerikanischen Fernsehshow aus den 70er Jahren.
Ist nicht jeder Künstler schwierig? Also das Wort schwierig hört man oft im Zusammenhang mit Superstars. Ich meine, du hast mit so vielen Superstars gearbeitet. Schwierig, ist das tatsächlich etwas, was man sagen kann über die?
Selbst die größten Superstars sind im seltensten Fall schwierig, wenn es ums Geschäft geht. In den ganzen großen Bands ist mindestens immer einer dabei, der wirklich Business versteht. Da gehört viel dazu, für 40 Jahre, you know, Nummer 1 Hits rauszubringen und zu einem gut gehenden Konzern zu werden.
Herbert Grönemeyer, du hast das Video zu Bochum gedreht. Wie die Zusammenarbeit mit Herbert Grönemeyer gelaufen ist, darüber reden wir gleich noch. Markus Nispel ist heute mein Gast im HR1 Talk. Wir kommen zum HR1 Fragebogen. Diese Fragen stellen wir allen unseren Gästen. Markus, bitte kurz antworten. Was kostet ein Pfund Butter?
$3, 3 Euro, schätze ich mal.
Meine schönste Reise war?
Meine schönste Reise war eine Zugreise quer durch Amerika mit meinen Söhnen.
Von Kindern habe ich gelernt.
Ich lerne nur noch von meinen Kindern. Ich habe gedacht, dass ich ihnen irgendwas mal vermitteln kann von meinem Werdegang. Es gibt keine Musikvideos, es gibt keine Commercials mehr. Ich muss jetzt auf die hören. Mein Sohn kennt sich mit Krypto an. Vielleicht mache ich bald das große Geld in Krypto.
Mein Lieblingsessen ist?
Feijoada, Brasilien.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Bürokratie, immer.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Wenn die Demokratie nicht so ganz funktioniert wie mit Trump.
Bereut habe ich?
Ich bereue nichts. Ich mache alles hundertprozentig. Und wenn das nicht funktioniert, weiß ich, ich habe mein Bestes gegeben. Da gibt es nichts zu bereuen.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Johnny Carson. Das war jemand, der jeden Abend Amerika ins Bett gebracht hat. Ein Talkshow-Host, der Amerika auch zusammengebracht hat. Und das fehlt irgendwo im Moment.
Peinlich war mir zuletzt?
In meinen Gesprächen wie jetzt so viel englische Ausdrücke zu benutzen.
Der Glaube?
Mein Guru hat mich von allen von meinen Glauben befreit.
Ich habe Angst vor?
Mich auf was einzulassen, was ich nicht wirklich liebe.
Mein Lieblingsfilm ist?
Rocky.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Das ist alles jetzt in Kisten. Ich gehe nämlich gerade durch eine Scheidung.
Welchen Rat würdest du dem 10-jährigen Markus geben, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest?
Ich würde nicht gerne in die Vergangenheit reisen und den Rat, den ich dann geben würde, wäre im Moment zu sein, nicht in der Vergangenheit zu leben oder in der Zukunft.
Bei wem musst du dich unbedingt noch bedanken?
Wirklich bei meinen Eltern, bei meinem Vater, bei meiner Mutter, dass sie mich unterstützt haben mit meinen verrückten Hobbys.
Elton John hat auf deinen Anrufbeantworter gesprochen. Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, mein ganzes Leben habe ich Videos gemacht, die ich mir nicht anschauen konnte. Und du hast zum ersten Mal ein Video für mich gemacht, wo ich nicht wegschauen kann.
Du hast das Video zu seinem Hit Believe gedreht. Dieses Video hat mich an Metropolis von Fritz Lang erinnert, Markus. War Metropolis die Inspiration zu dem Clip?
Ohne Frage. Ich habe viele Videos gemacht, wo ich an Filmen, die mir sehr imponiert haben, Hommage gehalten habe.
Wir spielen jetzt Believe. Hier kommt Elton John.
Talk.
Heute mit dem Regisseur Markus Nispel und Klaus Reichardt. Markus hat nicht nur mit amerikanischen und englischen Popstars gearbeitet, hat auch Regie bei Videos von Nina Hagen zum Beispiel und Herbert Grönemeyer geführt. Markus, das Video zu Bochum wurde nicht im Ruhrpott gedreht, ihr habt es in den USA produziert, obwohl es nach Ruhrpott aussieht. So nach Stahlwerk und Stahlkochen und Herbert Grönemeyer sitzt auf einer Art großen Tisch, ein Hubschrauber fliegt um ihn herum, er spielt Bochum und dann stehen natürlich auch ein paar Fans um ihn herum. Das waren doch amerikanische Statisten.
Ja, der Trick mit solchen Videos ist, aus 50 Leuten viel rauszukitzeln und es halt wie ein großes Konzertauditorium aussehen zu lassen.
Das heißt, das waren Amerikaner, die da standen, die noch nie von Herbert Grönemeyer gehört hatten.
Nein, aber meine Crew kannte ihn alles, weil sie alles das Boot liebten.
Und wie war er am Set im Vergleich zu anderen
Rockstars? Fantastisch. Die meisten amerikanischen Stars oder Musiker ziehen sich dann in ihre Trailers zurück zur Mittagspause. Er saß mit der Crew und hat mit ihnen gelacht und mit ihnen gearbeitet. Er ist wirklich ein toller Typ. Ich habe ihn sehr gemocht.
Jetzt kommt Herbert Grönemeyer mit Bochum. Tief im Westen singt er gleich. Tief im Westen von Frankfurt ist mein heutiger Gast aufgewachsen und er hat es bis nach Hollywood geschafft. Markus Nispel ist heute bei uns. Über Hollywood reden wir in 5 Minuten. Sie können den hr1 Talk auch als Podcast hören. Sie finden uns in der ARD Audiothek und auf hr1.de. Und jetzt kommt der Herbert.
Bochum, ich komm aus dir.
Jeder, der in der Filmindustrie arbeitet, träumt von Hollywood, aber nur die wenigsten schaffen es bis in die Traumfabrik. Markus Nispel hat es geschafft. Markus, bevor wir über deine Filme sprechen, ich habe noch eine Frage zu Ridley Scott. Stimmt es, dass er einem Drehbuchautor $1 Million bezahlt hat, damit er das Drehbuch zum ersten Teil von Gladiator überarbeitet?
Franzoni, glaube ich, hat Gladiator geschrieben und es war auch ein tolles Skript und die wollten das dann auch sofort schießen, so wie es war. Und in der letzten Minute haben sie sich dann noch einen anderen Schreiber geholt. Das ist nicht ungewohnt für Hollywood, dass jemand das nochmal überschreibt. Aber der hat nur 5 oder 10 Seiten dazu geliefert. Ja, und er hat dafür $1 Million bekommen. Aber Ridley wird dir sagen, dass der Film deshalb wahrscheinlich zum $100 Million Film wurde und sein Publikum erweitert hat von jungen, testosteronstarken Männern auf ein Gesamtpublikum. Weil diese 10 Seiten haben das Konzept von Familie reingebracht. Mit Familie wieder vereint zu werden im Elysium. Das waren alles aus diesen 10 Seiten.
Diese Drehbuchseiten, da ging es um Emotionen. Das heißt, dieser Autor, der dazu kam, hat diesen Film nochmal aufgeladen. Nicht nur mit den Action-Szenen, die jeder kennt, sondern auch mit großen Gefühlen.
In Amerika geht alles um Gefühle und Emotionen. Der Rest ist umsonst.
Du hast in Hollywood dann Horrorfilme gedreht, Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre, dann Pathfinder, Fährte des Kriegers, Freitag der 13., Conan the Barbarian. Warum hast du von den bunten Bildern der Werbung und Videoclips dann in die Horrorwelt umgesattelt?
Eben deshalb. Ich habe so viel bunte Bilder gemalt. Aber auch zum ersten Mal konnte ich mein eigenes Publikum sehen. Und nichts besser, als die zu erschrecken, das Schreien zu hören, Lachen zu hören. Halt die ganzen Sachen, die ich mal niemals mitgekriegt habe, wenn mein Commercial gelaufen ist oder ein Musikvideo.
In Conan hat ein junger Hauptdarsteller gespielt, den heute jeder kennt, und zwar Jason Momoa. Hast du Jason Momoa zum Durchbruch verholfen damals, indem du ihm die Hauptrolle in deinem Conan-Film gegeben hast?
Ja, Game of Thrones kam danach, oder er hat den Film danach bekommen, aber Conan war seine erste große Rolle. Es ist natürlich schwierig, jemanden zu finden, der in Arnolds Fußstapfen irgendwie rein kann. Aber für mich, Conan war immer jemand, der mehr wie so ein Tarzan-Typ war. Also nicht unbedingt nur so ein großer Bodybuilder, sondern sehr agil. Und Jason hat mir super gut dafür gefallen.
Und während des Drehs zu Pfadfinder, da hat dann wieder das Telefon geklingelt und dran war der größte Kinostar der Welt damals, nämlich Arnold Schwarzenegger. Und die Geschichte erzählt Markus in 5 Minuten hier in hr1. Der Regisseur Markus Nispel ist heute mein Gast. Die Dreharbeiten zu dem Actionfilm Pathfinder laufen. Der Regisseur Markus Nispel sitzt irgendwo in der kanadischen Wildnis und versucht, eine Szene mit einem Bären zu drehen. Markus, was ist das Schwierige an einer Szene mit einem Bären?
In dem Raum, in dem wir geschossen haben, in dem Studio, waren nur 3 Leute zugelassen. Der Kameramann, der Dompteur und ich. Und der Dompteur hat dann so einen Löffel mit Peanut Butter am Ende von so einem Bambusrohr gehabt. Und der Bär hat immer danach gelangt. Und so haben wir dann versucht, unsere Action-Szene zusammenzustellen.
Der Bär, der darf nicht gestört werden und dann klingelt ein Telefon. Und wer war dran?
Mein Assistent Justin Connor kommt rein mit dem Telefon und er war eigentlich gar nicht erlaubt. Und ich sage, du musst hier raus. Und er sagt, no, das ist Arnold. Und ich sage, du Arnold, pass auf, ich würde mich super gern mit dir unterhalten, aber ich habe einen Bär vor mir. Und können wir das später machen? Und er sagt, ja, ist kein Problem, gib mir Justin nochmal. Und ich gebe ihm Justin und Justin wird hochrot. Er ist so ein Fan, genau, von Filmen, mein Assistent. Und später frage ich ihn, was hat Arnold gesagt? Arnold hat gesagt, und da war er ja bereits Gouverneur von Kalifornien, Justin Connor, du bist immer eingeladen im Staat von Kalifornien.
Was kaum jemand weiß, einige Hollywood-Stars haben ein paar Jahre ihrer Kindheit in Frankfurt verbracht. Über Markus Nispel haben wir schon gesprochen, der ist in Salzheim aufgewachsen. Aber auch Ridley Scott war mal eine Zeit lang in Frankfurt.
Ja, und sein Bruder auch.
Hans Zimmer?
War in Frankfurt?
Ja, ist Frankfurter sogar. All diese bekannten Namen haben irgendeinen Bezug zu Frankfurt. Und es gibt Markus Nispel, der es in Hollywood weit gebracht hat. Markus, am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen noch so etwas wie eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Hast du eine Idee?
Ich glaube, wenn man Probleme hat, die man überkommen muss irgendwie, da kommen manchmal gute Sachen bei raus. Auch in der täglichen Arbeit als Regisseur, Problem in was Besonderes irgendwie reinzuarbeiten, wie die berühmte Geschichte vom weißen Hai, wo der weiße Hai nicht funktioniert hat. Und dann einfach seine Perspektive zu wählen und die Musik zu spielen, hat es irgendwie gebracht. Wenn der Hai funktioniert hätte, wäre es wahrscheinlich nur ein anderer B-Film gewesen. Aber sowas, was Besonderes.
Markus, es war eine Freude, dich hier zu haben.
Die Freude war auf meiner Seite.
Markus Nispel, unser Gast heute im HR1 Talk. Wie gesagt, Sie können sich das alles gerne nochmal anhören. Wir würden uns freuen in der ARD Audiothek und auf www.hr1.de. Danke, Markus.
HR1.
Genau meins.